Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und ich bin heute wieder beim Stanley, den ich auch hier ganz gerne begrüßen möchte. Lieber Stanley, hallo.
Hallo Sebastian, hallo liebe Zuhörer.
Genau. Wenn ihr den Stanley hört, dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen und den Titel auch schon entnommen hat, der Stanley ist für die Filmauswahl verantwortlich. Es wird wieder etwas älter. Wir reisen wieder ganz weit in die Zeit zurück, um genau zu sein ins Jahr
1966.
Und Stanley, was hast du uns denn diesmal Schönes ausgesucht?
Ja, ich habe uns hier so einen tollen Streifen aus meiner Kindheit, der so einen gewaltigen Nostalgiefaktor bei mir hat, rausgesucht. Und zwar diesmal in Form einer Fernsehproduktion, und zwar einer der berühmten Adventsvierteiler des ZDF. Ist damals immer lieb. Genau, und es ist der Film Die Schatzinsel.
Die Schatzinsel, ganz genau. Und es ist auch das allererste Mal, dass wir hier im Podcast eine Fernsehverfilmung bzw. einen Fernsehfilm besprechen. Warum wir das tun und ob uns das auch gefallen hat und ob wir das vielleicht nochmal machen, das werden wir jetzt wohl im Verlauf dieser Folge rausfinden. Und ja, ich würde mal sagen, wir steigen mal gleich ein, so ein bisschen so die Hard Facts. Schon gesagt, der Film ist von 1966 und das Ganze ist eine Koproduktion, eine deutsch-französische Koproduktion. Zum einen war hier das ZDF mit dabei. Und dann haben wir natürlich noch die Franzosen. Wir haben jetzt gerade die DVD geschaut. Und da ist ganz viel Trivia und Facts noch mit dazu. Die Produktion wurde von der Europa Film und Fernseh GmbH unter der Leitung von Walter Ulbricht und von der französischen Seite von Franco London Film gemacht. Und ja, Stanley, wer hat denn hier Regie geführt?
Also den Streifen gedreht oder ja, die Regie geführt hat der Wolfgang Liebeneiner. Genau. Ist der dir ein Begriff? Ist der dir ein Begriff, Sebastian?
Ich habe tatsächlich jetzt, bis wir das hier gesehen haben, noch nie von ihm gehört. Wir mussten jetzt ein bisschen reinlesen. Das ist immer das Schöne an dem Podcast-Format, dass man sich ja dann noch ein bisschen mal hinsetzt und vor allen Dingen nachliest. Und der Wolfgang Liebeneier, der ist jetzt kein Unbekannter, aber für mich vorher nie gehört. Wahrscheinlich du auch nicht.
Ja, eigentlich nicht so ganz in unserer Zeit wahrscheinlich, wo er groß war, sagen wir mal so. Und ja, einen Streifen kannte ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe, aber der Titel war mir noch ein Begriff. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30.
Genau, da kann ich mich noch ansehen. Ja, wir hatten es ein bisschen reingelesen. Dazu noch an späterer Stelle noch ein bisschen mehr. Erwähnenswert, das Drehbuch ist von Walter Ulbricht, nicht zu wechseln mit Walter Ulbricht, ja. Wir befinden uns hier in der BRD. Dann haben wir hier Musik von Jan Hanusch. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist ein Tscheche, den man für die Produktion hier mit gewinnen konnte. Und die Kamera haben zwei Leute hier gleich besorgt. Einmal der Roger Fellou und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Guy Suzuki. Genau. Wenn ich das richtig gelesen, verstanden habe, es ist nicht nur eine deutsch-französische Produktion, denn es wurde ja auch an Schauplätzen in Italien gedreht, Gardasee dort unten. Und das spielt ja auch noch eine Rolle. Genau, kommen wir mal zur Besetzung, denn die ist ja dann doch recht illuster. Stanley, wen haben wir denn hier alles mit im sprichwörtlichen Bord?
Ja, also wir haben auf jeden Fall, dadurch, dass es ja auch eine deutsch-französische Produktion ist, auf jeden Fall deutsche und französische und tatsächlich auch noch englische Schauspieler dabei. Das Ganze auch ganz interessant macht. Vor allen Dingen auch bei der Produktion war das Sicherheit auch sehr anspruchsvoll. Und es sind zum Großteil auch keine unbekannten Schauspieler, die dabei sind. Nur die eine Hauptrolle des Jim Hawkins spielt der Michael Ande. Würde Großteil von euch wahrscheinlich noch aus der Fernsehserie Der Alte kennen, zum Beispiel, wo er ziemlich lange mitgespielt hat. Ja, die Figur des John Silver wird von dem Briten Ivor Dean verkörpert. Er war dann hauptsächlich bekannt aus der Serie Simon Templar, wo er zusammen mit Roger Moore gespielt hat. Er hat den Chef von Roger Moore sogar gespielt in dem Film. Und irgendwelche Pastillen immer gelutscht da. Genau. Ja, ansonsten sind noch zu erwähnen vielleicht Dante Macchio, der hat eine Rolle am Anfang als Bill Bones. Der ist auch so aus diversen italienischen Spaghetti-Western ist auch schon in Erscheinung getreten. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass er bei für ein paar Dollar mehr dabei war. Hat zwar keine lange Rolle, aber er war dabei. Genau. Ja, des Weiteren sind noch Georges Riquet, Jacques Dagmar.
Da muss ich noch was dazu sagen. Es ist nämlich sehr witzig, dass wir bereits schon mal hier in diesem Podcast über diesen Schauspieler gesprochen haben, nämlich die Neuen Pforten ganz am Anfang. Und da geht es eben halt auch um klassische Bücher, die da verkauft werden sollen. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob da auch die Schatzinsel mit dabei war. Auf jeden Fall bist du, glaube ich, nochmal drauf gekommen, dass du diesen Jacques Dagmin eben halt kennst. Interessant, dass wir hier vor 2 Jahren schon einen Anker für diese Folge hier gesetzt haben.
Ja, genau. Interessanter Fakt auf jeden Fall. Ja, genau. Und Jacques Monod spielt auch noch mit. Noch erwähnenswert vielleicht als Jim Hawkins Mutter ist Ilse Marie Schnäring, die eine der wirklich sehr wenigen Frauenrollen in diesem Film verkörpert.
Und erwähnen sollten wir auch noch Helmut Lange, denn der gibt hier den Erzähler. Und das ist ja im Buch, wie eben halt auch für den Film, ein wichtiges gestalterisches Mittel. Und da würde ich tatsächlich auch sagen, Stanley, lass uns da auch mal ein bisschen reingehen. Vielleicht kurz vorher für die Leute, die tatsächlich das Buch noch nicht gelesen haben oder den Film oder irgendeine Verfilmung noch nicht gesehen haben. Um was geht es denn eigentlich in dieser Schatzinsel-Verfilmung?
Ja, richtig. Also die Verfilmung basiert natürlich auf der Vorlage von Robert Louis Stevenson, welche zuerst im Jahre 1883 als Buch veröffentlicht wurde. Vorher tatsächlich in einer Zeitung als mehrteilige Serie. Ja, ich glaube, die meisten von euch sollte das Buch ja ein Begriff sein. Es ist ja so einer der Jugendbuchklassiker, die man so in seiner Kindheit auf jeden Fall mal gelesen haben sollte. Auf jeden Fall sind die auch mit in einem Atemzug zu erwähnen mit Robinson Crusoe und Huckleberry Finn und so weiter. Genau. Ich reiß mal grob die Handlung an. Zwar spielt das Ganze in England im 18. Jahrhundert. Im väterlichen Gasthof Admiral Benbow entdeckt der 17-jährige Jim Hawkins zufällig die Karte einer Insel mit genauen Angaben, wo der berüchtigte Pirat Flint seine erbeuteten Reichtümer vergraben haben soll. Sofort macht sich Jim mit einer Handvoll Männer auf, ein Schiff für die Schatzsuche zu rüsten. Der Traum, einen großen versteckten Schatz zu finden, scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein. Doch die Gewässer sind gefährlich, ebenso wie die Habgier des eigenen Bordpersonals. Je kleiner die Mannschaft wird, desto größer fällt der jeweilige Anteil der Beute aus. Eine abenteuerliche Schatzsuche beginnt.
Das finde ich sehr geschickt zusammengefasst, um jetzt diesen Film so ein bisschen schmackhaft zu machen, so ein bisschen anteasern. Verrät nicht wirklich viel eigentlich über den Film. Also das macht eigentlich mehr so Appetit. Da gibt es natürlich noch ganz viele verrückte Wendungen und ganz viele perfide Sachen, die sich da hier auch abspielen. Ich denke, den meisten dürfte auch bekannt sein, dass der hier bereits schon erwähnte John Silver. Hier, der hier als Küchenchef gecastet, was ist das richtige Wort, wenn man jemanden zu Bord mitnimmt?
Er wird angeheuert als Schiffskoch.
Genau, er wird angeheuert als Schiffskoch, genau, und stellt sich natürlich dann halt raus, dass er dann derjenige ist, der hier das Ganze unterwandert und eigentlich den Teil der Crew selber mit zusammengestellt hat. Ja, vielleicht kommen wir dann auch noch später noch mal drauf. Jetzt vielleicht diese Verfilmung, diese Fernsehverfilmung, die scheint mir originalgetreu zu sein, also scheint sich sehr original an das Buch zu halten. Achtung, Spoiler, ich habe das Buch damals nicht gelesen. Hintergrund, wir hatten die Wahl zwischen Robinson Crusoe und die Schatzinsel. Ich habe mich für Robinson Crusoe entschieden. Und irgendwie, ich weiß nicht, wenn man es zu so einer Zeit nicht liest, es gab später kaum irgendwie Berührungspunkte, warum ich jetzt nochmal die Schatzinsel lesen sollte. Und deswegen der Film natürlich jetzt schon eine Bereicherung ist, deswegen würde es mich aber auch schon interessieren. Gibt es jetzt wirklich große Einschnitte jetzt? Gibt es große Unterschiede zum Buch oder hält sich das wirklich sehr genau dran?
Ja, also die Unterschiede halten sich tatsächlich wirklich sehr in Grenzen. Der Film ist sehr detailliert. Im Prinzip braucht man das Buch ja schon fast gar nicht lesen. Man kann sich halt den Film angucken, weil der halt wirklich schon fast in Echtzeit, kann man so sagen, einen durch die Geschichte führt. Ein paar Unterschiede gibt's, was auch hauptsächlich mit dem Cast zu verdanken ist. Und zwar Jim Hawkins wird der von dem damals schon 21-jährigen Michael Ende gespielt. Und soll im Film ist der wohl 17, genau, im Film ist er 17. Im Buch allerdings ist Jim Hawkins wesentlich jünger. Ich glaube, da ist der 12, 13, genau steht es nicht drin. Und da mussten halt ein paar entscheidende Änderungen vorgenommen werden. Unter anderem zum Beispiel, es gibt eine ganz wichtige Stelle, Szene, wo im Buch steht auf dem Schiff halt eine Apfeltonne, die ist halt voll mit Äpfeln am Anfang für die Fahrt und die wird halt immer leerer mit der Fahrt. Und der kleine Jim Hawkins, der will sich da halt einen Apfel rausholen und klettert dann in das Apfelfass praktisch rein und hört von dort aus praktisch, wie sich halt der Schiffskoch mit zwei anderen Matrosen unterhält und kriegt praktisch die ganzen fiesen, verräterischen Pläne der zukünftigen Meuterer praktisch mit. Er sitzt praktisch in diesem Apfelfass und hört das. Hat man in dem Film praktisch geändert, indem sich Jim Hawkins praktisch draußen in ein Beiboot legt und von dort aus wartet, weil er dort als erstes halt sehen oder das Land sehen möchte und hört halt von dort aus, was die Meuterer bereden. Und kann somit die netten Leute praktisch noch warnen.
Also es klingt auch eher irgendwie nach kleinen kosmetischen Änderungen. Jetzt nichts Großes, Inhaltliches.
Richtig, genau so sieht's aus. Also es kam noch ein bisschen Humor rein, gerade so in der Figurenzeichnung noch. Das hat man mit reingenommen. Und ein paar Namen der Piraten wurden geändert. Das ist jetzt aber nichts Nennenswertes. Das sind dann wirklich bloß Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen hält sich der Film wirklich sehr genau an die Romanvorlage. Ein paar Sachen wurden natürlich auch entschärft und nicht so heftig dargestellt, wie es im Buch vielleicht war. Liegt aber vorrangig daran, dass diese Advents-Vierteiler fürs Fernsehen produziert und halt auch nachmittags ausgestrahlt wurden.
Genau, da sagst du auch was, das haben wir noch ganz unterschlagen. Dieser Fernsehvierteiler, der hat ja dann doch Länge. Wir reden hier von 43 Filmminuten. Das Ganze ist tatsächlich auch auf noch Film gedreht. Selbstverständlich für die Zeit in Farbe und wurde dann als Fernsehvierteiler ausgestrahlt. In der DDR und in Frankreich wurde das ebenfalls auch ausgestrahlt, allerdings nicht in vier Teilen, sondern, wie viele Teile waren es? In 20 Teile? 13 Teile. In 13 Teilen wurde das ausgestrahlt, also immer 20 Minuten immer versendet, wurde das ausgestrahlt, auch verrückt. Und interessant ist vielleicht auch in dem Zusammenhang, es ist ja nur eine Koproduktion, eine europäische. Und am Set wurde in drei Sprachen gesprochen. Es wurde Deutsch, Britisch, Englisch und es wurde Französisch gesprochen. Und manchmal auch noch ein bisschen Italienisch, je nachdem, was für eine Crew da eben halt mit am Set war. Und jeder hat Schauspieler in seiner eigenen Landessprache gesprochen. Das heißt also, der Hauptdarsteller, der den John Silver spielt, spricht Britisch, während Jacques Dagmin zum Beispiel hier in Französisch spricht und Michael Ende dann wiederum in Deutsch spricht. Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, nämlich die Synchronisation. Und die ist auch ganz spannend. Das Ganze liest sich auch so ein bisschen wie das Who is Who des deutschen Synchros. Da kommt eine ganz illustre Mannschaft zusammen. Wen haben wir denn da eigentlich alles dabei?
Also, wir haben wirklich so sehr bekannte Synchronsprecher dabei, wie Klaus Höhne zum Beispiel, kennen vielleicht viele von euch als Sprecher von Albus Dumbledore, zumindest der erste Sprecher von den ersten vier Harry Potter Filmen, bis er dann von Wolfgang Hess abgelöst wurde, der ebenfalls bei Die Schatzinsel mit synchronisiert hat. auch bekannt als die Stimme von Bud Spencer oder von Gimli, so weiter. Dann der berühmte Klaus Kindler ist auch dabei. Werden sicherlich viele auch als Stammsprecher vom großartigen Clint Eastwood kennen. Genau. Michael Ende hat sich selbst synchronisiert oder der spricht halt die ganze Zeit live, würde ich meinen. Ja, und ich muss sagen, einer der großen Pluspunkte des Films ist halt auch wirklich der Synchronsprecher, der den John Silver spricht. Und zwar ist es der Alf Marholm. Also die Stimme kam mir bekannt vor, auf jeden Fall. Haben dann gelesen, dass er der Chef in der Schwarzwaldklinik ist, war. Ja, ich habe die Schwarzwaldklinik nie gesehen, weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
Ja, leider, leider. Das war sowas nach der Wende. Die Mütter haben dann die Schwarzwaldklinik, die dann dort von ZDF ausgestrahlt worden ist, nachgeholt und die Großeltern. Und ja, da kann ich mich dann sehen. Und Klaus-Jürgen Wusso, das waren noch andere Zeiten.
Ach so, alles klar. Okay. Ja, und der Alf Marholm, der hatte halt die große Herausforderung, den mit wirklich mit Dockarbeiter-Slang sprechenden Ivar Dean, der ihn John Silver verkörpert hat, und praktisch seinen Slang halt ins Deutsche zu übertragen. Und das ist ihm halt auch wirklich hervorragend gelungen, muss man so sagen.
Und das macht er aber auch ganz akzentfrei. Also ich finde es ja ganz cool, dass er keinen Akzent hat. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir geben den jetzt hier Kieler Akzent oder ein bisschen platt oder sauerländisch, bayerisch, da werden jetzt alle Möglichkeiten offen, sondern man entschließt sich hier sozusagen, also er entschließt sich hier, das durch Betonung zu machen, ganz viel wirklich mit der Stimme zu arbeiten und nicht den Dialekt, so wie es im Original ja mal war, sondern tatsächlich wirklich sich auf die sprachliche Kompetenz da halt zu verlassen. Und das hat mir tatsächlich auch sehr imponiert und vor allem auch sehr gefallen. Denn ich glaube, in Originalsprache das Ganze zu sehen, dürfte schwierig werden, weil auch das müsste ja synchronisiert sein. Ansonsten hätte man ja diesen Mix aus den verschiedenen Sprachen ja eigentlich auf der Tonspur.
Genau so sieht's aus. Also ich glaube, in dem Film, also eine englische Version gibt's davon, glaube ich, überhaupt nicht, was sehr schade ist. Ich hätte mal halt gerne mal gehört, wie Ivar Dean das Ganze so im Englischen performt. Wie gesagt, auf Deutsch ist diese Performance ja schon absolut grandios. Und gerade kommt ja auch durch die Synchronisation, kommt ja so auch dieses Durchtriebene und Zwielichtige dieser Figur, kommt da ja auch besonders gut zur Geltung. Ich sage, diese Figur kann halt sehr sympathisch sein, die kann auch sehr grausam sein und ja, hat halt noch den gewissen Humor da drin. Ja, das ist halt wirklich, also der Synchronsprecher Alf Marholm war da wirklich ein richtiger Glücksgriff für die Rolle. Genau. Und unbedingt erwähnenswert ist noch Nils Klausnitzer, der auch noch mit an Bord ist als Synchronsprecher. Und zwar leiht er dem Jacques Dagmar seine Stimme und sollte eigentlich im Großteil so als Synchronsprecher von Roger Moore bekannt sein.
Interessant ist die Ähnlichkeit, und es ist uns beiden aufgefallen, dass Jacques Dagmar, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, dass er eine sehr große Ähnlichkeit zu Tony Curtis hat. Und wir die ganze Zeit beim Sehen immer an Tony Curtis denken mussten. Und dann noch mit der Synchronstimme noch von Roger Moore ergab das irgendwie so ein ganz stimmiges Bild. Apropos stimmiges Bild. Ich finde ja, dass der Film. Also die Stimmung, die man wahrscheinlich als junger Mann oder als junger Mensch gehabt haben muss, wenn man das liest, ganz gut einfängt. Also ich habe mich da ganz gut in diese Welt katapultiert gefühlt, obwohl ich niemals geglaubt habe, dass es irgendwo in Großbritannien am Anfang gespielt hat. Ich glaube, das hatten wir auch. Also ich habe die schroffen Felsen gesehen, da sagt, das ist egal, wo das ist, aber das sieht immer nach Britannien aus. Und man muss nicht lange recherchieren, um herauszufinden, ja, die haben natürlich in der Britannien gedreht. Was natürlich ja dann auch der französischen Teil der Co-Produktion dann mit zu verdanken war, dass sich die ganzen Drehorte mit aussuchen durften. Dann wurde ja, wie wir schon gesagt haben, Gardasee gedreht und auch auf der Insel.
Korsika.
Genau, dort wurde auch noch gedreht. Und da ist es ganz Spannendes. Und jetzt kommen wir mal so ein kleines bisschen so zu den paar Produktionsbedingungen. Der Film hatte ja ein Budget von 2,5 Millionen D-Mark. Inflationsbereinigt mit allem drum und dran, über den Daumen gepeilt, könnte man sagen, sind heute umgerechnet sowas um die 10 Millionen Euro in etwa. Für 340 Filmminuten an verschiedenen Schauplätzen mit historischen Booten, mit historischen Schauplätzen, mit historischen Waffen, mit Kostümen, ist das fast schon eine aberwitzige Summe. Also wenn man überlegt, so ein ganz normaler 90-Minuten-Tatort kostet in der Regel was um die 1 bis 2 Millionen Euro, damit man mal so grob so eine Reißleine hat. Ein Til Schweiger-Tatort kostet wiederum 10 Millionen. Und eine klassische Hollywood-Kinoproduktion kostet heutzutage im Schnitt zwischen 90 und 250 Millionen Dollar. Und da reden wir hier von 2 Stunden. Wir reden hier von 340 Filmminuten. Und das finde ich schon eine beachtliche Leistung. Also das ist auch für eine Fernseh-Koproduktion, das sind ganz schön krasse Ausmaße. Und lass uns da mal ganz kurz drüber sprechen. Wie hat dir denn eigentlich diese Ausstattung von dem Film gefallen? Funktioniert die vor allen Dingen heute noch für dich? Bringt die dich noch in Stimmung oder kommt dir das eher wie Kostümfilm vor? Da würde mich mal einfach mal deine Meinung, vor allem weil du den Film auch schon so lange mit dir trägst, mal interessieren.
Also tatsächlich ist das so die einzige Verfilmung, die mir halt nicht wie Kostümfilm vorkommt. Es liegt halt daran, dass die, wenn man halt weiß, wie Piraten und Seeleute früher dargestellt worden werden, also so knallig bunt und mit Federn am Hut und so weiter, das hast du hier nicht. Die sind halt wirklich alle sehr, sehr in schlichten und tristen Farben eigentlich auch gekleidet. Das heißt also so schwarze Röcke, Sachen, so braun oder graue Sachen. Also das sind jetzt, die sehen jetzt halt auch nicht so wie die schillernden Piraten aus, die man so aus den, wie heißen sie hier, Mantel- und Degenfilmen kennt. Genau. Ja, insgesamt, also die Ausstattung ist auf jeden Fall aufwendig. Für die Zeit und für das Budget auf jeden Fall auch. Wie gesagt, das Schiff sieht aus wie ein Schiff, tut, was es soll. Wenn man halt noch die Umstände bedenkt, wie das praktisch gedreht wurde, ja, ist das schon auf jeden Fall ganz ordentlich. Also, wenn man jetzt mal so ein paar kleine Sachen außer Acht lässt, die man vielleicht doch mal noch am Horizont oder auf einem Berggipfel sieht, ist das, würde ich schon sagen, also ich... Man könnte meinen, man befindet sich halt wirklich im Jahr 1758.
Mir ging es ähnlich, hatte ein ähnliches Gefühl. Es fühlte sich, du sagst es richtig, nicht wie so ein Kostümfilm an, sondern da haben sich ein paar Leute wirklich ganz viel Mühe gegeben. Und ich glaube, das ist auch der internationalen, also was international, der europäischen Koproduktion auch zu verdanken, dass man hier aus verschiedenen Quellen halt auch schöpfen kann. Nicht zuletzt dieser Drehort, den sie da unten da am Gardasee gefunden haben, wo es jemanden gab, der sozusagen so einen historischen Platz dort gefunden hat, altes Zeug aufgekauft hat und dort diese Art Fundus gemacht hat, wo auch ganz viele Sandalenfilme und Mantel- und Degenfilme irgendwie dort gedreht worden sind. Das war spannend zu sehen. Im Übrigen, dieser DVD, die wir hier vorliegen haben, ist das die von Concorde? Ja, genau, das ist die von Concorde. Die hält ja auch extra Material bereit. Das sind 48 Seiten zum Lesen. Übrigens, wir haben dann irgendwann rausgefunden, dass man sich das auch vorlesen lassen kann. Übrigens auch sehr prominent vorgelesen von einer Stimme, die wir noch aus Videothekenzeiten kennen.
Liebe Videofreunde,
bevor Sie sich das Video Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie um einen Moment. Wer kennt das noch? Ja, genau, diese Stimme liest uns hier diese 48 Seiten vor. Sehr spannend und dort findet ihr vor allem auch ganz viel Hintergrundinformationen, gut dokumentiert. Genau. Ich habe mir Notizen gemacht und zwar, wir sprechen ja hier eigentlich immer ganz viel, im Podcast sprechen wir auch viel über Kamera, über Licht. Jetzt haben wir es hier mit dem Fernsehfilm zu tun. Wie gesagt, wir haben hier ein relativ knappes Budget und wir haben hier auch wir müssen einen Zeitplan einhalten. Auch wenn die Vorproduktion bereits 1964 begann, mit allem drum und dran. 66 wurde gedreht, es musste zügig gedreht werden an verschiedenen Schauplätzen. Müssen wir am Ende ja auch im Dschungel drehen, beziehungsweise in dem Wald müssen wir ja auch drehen. Wer sich einmal damit auseinandergesetzt hat, wie zum Beispiel Apocalypse Now oder Sorcerer, dann von Friedkin. Das sind Filme, die sind alle im Urwald gedreht worden, beziehungsweise im Regenwald oder allgemein im Wald. Wer sich ein bisschen mit Kameras auskennt, wer weiß auch noch, wie so eine Fotokamera der Film belichtet werden muss, der weiß, dass das ein sehr schwieriges Unterfangen ist, da dieser Dynamikumfang des Lichtes, also von hellen zu tiefen Stellen, so gravierend ist, und es musste viel am Tag gedreht werden. Das heißt, es musste nachträglich aufgehellt werden. Dort kann man natürlich jetzt nicht aber einfach irgendwelche Travostationen oder irgendwelche Dieselmaschinen aufbauen, um dann Stromgeneratoren ranzuhängen, dort in der Natur. Das heißt, es musste viel das Sonnenlicht reflektiert werden, was man im Film sehr häufig sieht. Das kommt am häufigsten zum Einsatz, um so ein bisschen was zu bündeln. Hat aber auch den Nachteil, dass die hier am hellerlichten Tag drehen und die Darsteller in voller Montur rumlaufen müssen. Und an solchen kleinen Sachen sieht man dann doch schon, dass es hier wahrscheinlich am Budget gefehlt hat. Man sieht die Protagonisten förmlich schon leiden. Ganz besonders hier der Darsteller, der den John Silver spielt, der hatte hier ganz schön große Probleme.
Ja, richtig. Der hat ein kleines Mücken-Moskito-Problem gehabt. Dazu musste der ja dann halt auch noch mit einem hochgeschnallten Bein und einem Holz stecken, weil er einbeinig ist, und Krücke da halt durch dieses unwegsame Gelände laufen, und das alles dann halt noch in dicken schwarzen Klamotten. Das hat ihm mit Sicherheit viel Spaß gemacht. Ja, es war tatsächlich so, dass habe ich jetzt wirklich dadurch, dass wir jetzt diese Produktionsnotizen noch gelesen haben, haben wir das erst mitgekriegt. Ich habe mich halt gewundert, da der sieht halt nicht so aus wie der klassische Pirat, wie man sich vorstellt, sondern der ist komplett kahlköpfig und hat auch keinen Bart. Und das Ganze hat halt auch einen Grund. Er hat sich halt wirklich wegen der Hitze so sämtliche Haare vom Kopf rasiert.
Ich glaube, seine Frau fand es wohl nicht so toll, wie das da jetzt in diesen Notizen noch mitstand. Die muss sich wohl da sehr erschrocken haben. Bei so einer Produktion, da kann natürlich auch viel passieren. Die Produktion hatte zwei größere Negativ-Highlights, sage ich jetzt mal. Das waren Unfälle, die sich da ereignet haben. Das eine war ein Produzententeam, die dort die Insel erkundet haben, sind mit dem Auto abgekommen und eine Böschung runter. Wären sie ein paar Meter weiter, wären sie sehr wahrscheinlich verstorben. So hatten sie noch Glück im Unglück. Sie sind sozusagen nur ein paar Meter ein bisschen mit dem Auto gedriftet, hatten noch Kontakt, noch Bodenkontakt, aber nicht überschlagen oder ähnliches, aber ein paar Meter weiter wäre es das gewesen. Und dann gab es aber noch einen anderen krassen Unfall. Da war ich auch geschockt. Wir haben es uns dann zweimal angeschaut, die Szene, denn die Szene, diesen Unfall, ist im Film enthalten geblieben.
Ja, richtig. Und zwar handelt es sich darum, dass der Hauptdarsteller Michael Ende glücklicherweise an einem der letzten Drehtage während dem Dreh einer Verfolgungsjagd wirklich direkt in sein Messer gefallen ist und sich damit schwer am Bauch verletzt hat. Also er hat die Szene noch zu Ende gedreht, also zu Ende gespielt, und wurde danach sofort in ein Krankenhaus gebracht, musste dort notoperiert werden. Also er ist wirklich so ganz knapp dem Schnitter entkommen an dem Tag. Und wurde dann mit den Rest der Szene gedoubelt. Wenn man das weiß in dem Film, dann sieht man das auch.
Ja, merkt man schon. Also das ist sogar sehr offensichtlich, weil gerade auch dieses Duell, dann, was er dann mit dem Israel dann dort hat, da sieht man das dann halt auch schon. Und das versucht wird, es direkt auf sein Gesicht zu schneiden, wird eben halt auch vermieden. Hier muss man noch erwähnen, dass der, war es glaube ich der Aufnahmeleiter oder war es der Regieassistent, war ich mir nicht sicher, darauf bestanden hat, ihn in ein 20 Kilometer weiter entferntes Krankenhaus zu bringen, da er dort die Möglichkeit gesehen hat, dass man ihm dort eher helfen kann als in dem anderen Krankenhaus. Konnte sich durchsetzen, und das hat am Ende dann Michael Andes Leben dann hier tatsächlich dann auch gerettet. Auf jeden Fall ganz großes Glück und auf jeden Fall eine Produktionsnotiz, die sich gewaschen hat. Genau. Wir haben jetzt relativ viel über diese ganze Produktion gesprochen. In den Film reinzugehen, würde ich sagen, fällt schwer. Guckt es euch lieber an. Denn es sind 340 Minuten. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, wo ich jetzt wirklich anfangen soll. Es gibt viele schöne Sachen. Allerdings möchte ich fragen, Sandy, was ist denn so deine prägnanteste Szene oder was sind so deine Szenen, die für dich wichtig sind, auch die den Film auch so ein bisschen spiegeln? Was sind so deine Favorites?
Meine Favorites sind von, naja, das sind halt hauptsächlich die dialoglastigen Szenen in dem Film, muss ich sagen. Weil die Dialoge halt auch echt gut geschrieben sind. Sie sind halt nicht eins zu eins aus dem Buch rausgenommen, sondern da ist auch schon viel Eigenes dabei. Das heißt, das ist so ein cooler Mix. Und gerade durch die wirklich unglaublich großartige Performance des Hauptdarstellers oder des zweiten Hauptdarstellers oder des Antagonisten, der wirklich so eine der zwielichtigsten Figuren in der Romangeschichte so spielt. Das sind halt wirklich so diese richtig starken Szenen, nur wirklich so die Dialoge. Dann hast du halt die Szenen auf dem Schiff, das kommt halt auch so alles richtig gut rüber. Was ich besonders mag, ist, dass du bist die ganze Zeit wirklich ganz nah an der berichtenden Person. Entweder in Form von Jim Hawkins oder es gibt einen kleinen Perspektivenwechsel innerhalb des dritten Teils, da wo der Doktor berichtet, und zwar die Situation oder Begebenheiten, wo Jim Hawkins gerade nicht anwesend war. Und dadurch, dass du halt immer so dicht bei den Protagonisten bist, wirkt das Ganze halt auch so viel näher und authentischer, finde ich.
Da habe ich gleich mal noch was, da sagst du was Gutes, das ist mir auch aufgefallen. Das ist natürlich auch ganz clever. Normalerweise ist ja eigentlich, Film sagt man immer so, Show don't tell. Zeig uns das in Bildern und erzähl es halt nicht. Und das ist natürlich clever, wenn man sagt, man hat eine Buchverfilmung, dass man den Erzähler A mit einblendet, um sozusagen noch näher am Buch sein zu können. Aber man kann hier auf einen auch Kosten und Geld sparen, weil man bestimmte Sachen dem Erzähler übernehmen lässt. Es muss nicht extra gefilmt werden. Wir waren auch total überrascht. Dieser ganze Film funktioniert zu einem Großteil über Halbtotalen, Halbnahen. Wir haben ganz wenig Close-ups. Es gab nur eine Stelle, wo ich gesagt habe: Mensch, hier ist hier mal ein Close-up. Das ist ganz kurz im dritten oder vierten Teil. Im vierten Teil, wo der Anker gekappt wird oder diese Leine da, das wird uns zweimal ganz prominent gezeigt. Da war es dem Regisseur wichtig, dass wir das jetzt halt auch sehen, dass das passiert. Ich vermute jetzt auch aber einfach mal, weil das auch wahrscheinlich vorher ein bisschen untergegangen ist und dass man eben gesagt hat, das kann man schnell mal so nachdrehen und ist mit hinzugefügt worden. So sieht es auch ein bisschen aus. Und ansonsten funktioniert dieser Film wirklich viel über halb totale, halb nahe. Und dann ist der Erzähler halt dieses verbindende Glied. Ich finde, gerade wenn man das zum ersten Mal sieht, da kommt man eigentlich relativ gut rein. Allerdings ist der Anfang des Buches hier relativ gut übernommen worden. Das heißt also, da schleichen sich halt beim Schauen schon ein paar Längen ein. Also das ist auch so mein einziger Kritikpunkt jetzt an diesem Film, diese Längen am Anfang. Also mit ein paar Auslassungen, ein paar Sachen dem Erzähler noch mit übergeben, hätte tatsächlich schon gereicht, weil zur Charakterisierung braucht es das nicht mehr. Um die Exposition klarzulegen, braucht es manchmal halt auch weniger. Also wo ein Film heutzutage irgendwas um die 15 Minuten braucht, haben wir hier 1,5 Stunden.
Ja, da sage ich aber dazu, das ist wirklich so dem geschuldet, dass der Film wirklich genau aufgebaut ist wie das Buch. Das Buch hat 6 Teile. So, und die ersten beiden Teile sind 1 zu 1 aus dem Buch genommen. So, und im Buch die Teile 3 und 4 und 5 und 6 haben sie dann mit dem Film nochmal für 3 und 4 zusammengefasst. So, aber ich finde gerade, dass im ersten Teil zumindest die Szenen mit Bill Bones, der ja nun wirklich auch sehr grandios spielt, also dem kauft man seine Rolle halt auch voll ab, so als dauerbetrunkenen, raubbeinigen Verbrechermatrosen. Da hat man halt auch immer noch so diesen Humor noch mit drin, was halt auch so grandios gespielt ist. Also ich habe mich wirklich gefragt, war der Typ wirklich betrunken beim Drehen oder hat er das wirklich so grandios gespielt?
Ich fand es witzig, irgendwann zu lesen, dass Oliver Reed mal in einer anderen Verfilmung, Schatzinsel-Verfilmung, mitspielt. Spielte er da auch den Bill Bones? Weil dann passt das wunderbar.
Richtig.
Wir hatten Oliver Reed ja hier schon mit Die Brut. Und da hatten wir auch schon mal über den Alkoholkonsum beziehungsweise den allgemeinen Alkoholismus von Oliver Reed gesprochen. Das scheint ja dann wohl in anderen Verfilmungen ja dann ganz gut geklappt zu haben. Wo wir dabei sind, gibt es denn eigentlich noch erwähnenswerte andere Verfilmung der Schatzinsel, die du vielleicht auch gesehen hast.
Oh ja, die gibt es tatsächlich. Also alle habe ich noch nicht gesehen, aber einige schon. Ganz berühmt ist zum Beispiel die Disney-Verfilmung von 1950. Da hat man einen sehr jungen Jim Hawkins zum damaligen Kinderdarsteller Bobby Driscoll gespielt. War relativ bekannt zu der Zeit. Und John Silver wurde von Robert Newton gespielt. Und der hat damit eigentlich auch so das Image für den damaligen Piratenfilm so richtig geprägt. Ja, das ist halt, in dieser Verfilmung wird halt in einer anderthalb Stunde da durch den Stoff gejagt, förmlich. Es geht halt so. Also der funktioniert, der ist auch ganz gut gemacht, hat ein bisschen mehr Action drin als jetzt unser Viererteiler. Ja, aber Großen und Ganzen, ja, die typische Disney-Produktion von damals halt. Ja, das wäre die eine Verfilmung. Dann kennt sicherlich der ein oder andere noch die Verfilmung mit den Muppets. Die Muppets-Schatzinsel mit Tim Curry als John Silver und Kermit als Captain Smollett und so weiter. Ja, das ist halt mehr so wirklich so der richtige Kinderkram. Dann hat mit der eigentlichen Story auch nicht mehr allzu viel zu tun. Und dann habe ich noch so ein paar hanebüchende Verfilmungen gesehen. Es gab mal so einen Fernseh-Zweiteiler, so eine deutsch-österreichische Produktion mit Tobias Moretti. Das ging gar nicht. Das habe ich irgendwann mal ausgemacht. Also das war wirklich furchtbar. Und eine Verfilmung gibt es tatsächlich noch. Das ist die, die du gerade erwähnt hast. Die habe ich selbst noch nicht gesehen. Die gibt es auch in Deutschland nicht so wirklich, aber die kann man sich ja mal auf Englisch angucken. Und das ist die Schatzinsel von 1990 mit einem jungen Christian Bale als Jim Hawkins, Charlton Heston als John Silver. Und des Weiteren sind halt auch noch Schauspieler dabei wie Christopher Lee oder der gerade erwähnte Oliver Reed. Klingt auf jeden Fall interessant vom Cast her und mal sehen, ob wir den irgendwie mal rankriegen. Aber im Großen und Ganzen muss ich halt sagen, dass von allen Verfilmungen, die ich gesehen habe, wirklich dieser Vierteiler die beste Verfilmung ist, da ich halt gerade auch das Buch kenne und halt auch so sämtliche Details.
Kannst du eine Empfehlung aussprechen und wenn ja, welche Version bzw. also Veröffentlichung kannst du da empfehlen?
Ja, natürlich. Also der Film, den wir jetzt gesehen haben, den Vierteiler, den gibt es tatsächlich noch zu kaufen bei Amazon. Einfach nur die Schatzinsel 1966 eingeben. Oder und dann findet man den, läuft dann unter die legendären TV-Vierteiler. Der ist tatsächlich aber auch gerade bei YouTube drinne. Entweder als ganzer Film mit den 5,5 Stunden dann oder auch in den Einzelteilen. Eigentlich recht gut aufgegliedert, findet man auch so schnell, wenn man die Schatzinsel von 66 eingibt. Ja, und sonst würde ich halt immer die DVD empfehlen, weil man kriegt halt noch so ein paar Background-Infos noch mit drauf, die man sonst nicht hat. Natürlich kann man die sicherlich nicht nur bei Amazon bestellen, sondern mit großer Sicherheit auch woanders. Ich glaube, die steht auch immer mal bei Thalia rum, wenn man es da mal hinschafft.
Kannst du es empfehlen?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Eine Blu-ray gibt es davon auch nicht. Ich denke aber auch einfach mal, der Film sieht zumindest so aus, als wäre er restaurierungswürdig. Also man merkt schon, dass auch die DVD hier ordentlich in die Jahre gekommen ist. Da wurde seinerzeit Anfang der 2000er, wurde da ja ein bisschen Arbeit reingesteckt. Wenn ich lese, dass der Film auf 35 Millimeter Material gedreht worden ist, da denke ich, dass man da schon noch was rausholen kann. Das ist halt noch ein schönes, warmes, grobkörniges Bild, auch ein bisschen blass. Ich denke schon, dass wenn man die Negativform, die Negativfilm nochmal neu einscannt, 4K-Scan macht, nochmal ein bisschen bearbeitet, da kann man schon noch ein bisschen was rausholen. Aber natürlich auch immer die Frage nach der Rechtelage, wer macht das denn halt, wer übernimmt dann die Kosten, lässt sich das vor allem nach den Jahren halt noch vermarkten. Wenn ihr uns fragt, auf jeden Fall lohnt sich das hier bei dem Film. Hier ist ganz viel Mühe und ganz viel Liebe zum Detail ist hier auch reingesteckt worden. Die ist, wie es Danny auch gesagt hat, sehr originalgetreu und vor allen Dingen insgesamt, also so durch und durch mit der Besetzung, wie die Regie hier gearbeitet hat, mit der Kamera, unter welchen Bedingungen die auch gearbeitet haben, das ist schon sehr beeindruckend Und ja, war in dem Fall halt auch ganz dringend notwendig, dass wir auch mal hier drüber sprechen, damit die, die es noch nicht gesehen haben, hier vielleicht eine kleine Inspiration bekommen. Stanley, ich danke dir für die Filmauswahl. Das war wieder ein sehr schönes Gespräch. Bin auch gespannt auf den nächsten Film, den du dann aussuchen wirst. Mal sehen, wie weit es uns dann zurückbringen wird in die Zeit. Ja, vielen Dank.
Ja, immer wieder gern und an alle Zuschauer, danke fürs Zuhören.
Genau, so verbleiben wir. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Kommentare, bewertet uns, gebt uns was bei iTunes. Wir haben noch keine Bewertung, das wäre toll. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Lob, Kritiken, Anregungen? Lasst uns wissen. Ihr wisst, wo uns auf dem sozialen Netzwerk findet. Bis dahin, schöne Zeit und Ahoi.
Genau, macht es gut, bis zum nächsten Mal.